hat allen so gut gefallen, dass es nur ein Doppler wurde. Das ist ein Doppler-Effekt. Und dann kam Jordan und Dirac mit ihrem Urknall. Mhm. Ja, und das passt auch so schön zusammen. Aber gucken Sie sich doch das mal an, was es in Wahrheit doch nichts weiter als eine Spekulation.
Ja, ja.
Das ist noch nicht mal eine Hypothese.
Gegen die sich ja Hövel auch immer gewehrt hatte.
Hm. Ja, ja, also eben, weil ihm das einfach zu banal ist.
Ja. Hm.
Und ich, wenn es nun sich herausstellt, dass die Anomalie der Rotverschiebung beobachten können, können wir mit Sicherheit annehmen, dass hier noch andere Dinge mitspielen.
Ja.
Diese Quasare. Es könnte zum Beispiel sein, dass das ein relativistischer Effekt ist,
ja,
der Rotverschiebung, dass die einfach zu starke Gravitationsfelder haben. Das weiß ich nicht.
Ja, also dann müsste man sie ja beim Pulsaren auch finden.
Das könnte, naja, ich meine, die von der Relativitätstheorie, das Gravitationsfeld für die Rotverschiebung, die muss ja so oder so da sein.
Ja, ja. Ach, Sie meinen jetzt noch darüber hinausgehen?
Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dann kommt es drauf an, kommt wohl auch darauf an, ob es Diskontinuitäten der Masse vor den Quasaren gibt.
Nicht?
Ja. Auf jeden Fall war man ja lange der Meinung, dass die Quasare kosmologischen Ursprungs seien.
Mhm.
Und das wird ja nun durch diese Beobachtung wieder etwas relativiert.
Kommt
und
drauf
so
an. Es kommt jetzt darauf an, ist das eine Projektion, dass die Wahrheit viel weiter wegsteht.
Ja, das ist sehr unwahrscheinlich durch diese Art von Beobachtung, dass man zweimal sowas findet, dass die Dinge in einer Linie stehen, nicht? Und durchs Zentrum tatsächlich geht auch die Linie.
Das ist nicht eine dumme Sache, wenn man sich bei der Rotverschiebung, bei der Entfernungsmessung nicht auf die Rotverschiebung verlassen kann. Das steckt nicht drauf, man kann sich nicht drauf verlassen. Denn wer sagt mir denn, dass irgendeine Galaxie nicht in Wahrheit eine anomale Rotverschiebung hat.
Ja, ja.
Kann ja doch sein. Ja, es gibt doch dieses eine Nest, da sieht man deutlich, dass der eine Spiralnebel mit dem Nest verbunden ist durch eine Sternkappe.
Ja, ja.
Und trotzdem hat er eine ganz andere Rotverschiebung.
Ja.
Meine, ist überhaupt gerechtfertigt, überhaupt noch die Rotverschiebung zur Entfernungsbestimmung zu verwenden?
Na,
ich bezweifle das. Ob wir nicht in Wahrheit ein ganz falsches Bild.
Also zumindest bin ich ja der Meinung, und hatte das ja früher auch schon gesagt, dass man zwei Anteile der Rotverschiebung immer auseinanderhalten muss. Einmal die kosmologische Expansion, also die Entfernung. Ob das Expansion ist, wissen wir nicht, aber einfach die weiter weg umso runter.
Der entfernungsabhängige Rotverschiebung.
Entfernungsabhängig und zusätzlich jetzt die Doppler-Rotverschiebung. Also die beiden Komponenten konnten die anderen ja nicht erklären, weil sie sagten, die Entfernungsabhängige ist ja identisch schon mit einer Geschwindigkeit. Und das, glaube ich, kann man nicht machen.
Ich
also da muss man mindestens in den zwei Komponenten unterscheiden.
Diese Anomalie nämlich gar nicht.
Ja, nun hat man immer keine Blauverschiebung gefunden, aber wenn man das sich mal vorstellt, wann es erst zu einer Blauverschiebung kommen könnte bei kosmologischen Objekten, die weit weg sind. Also da gehört ja schon einiges dazu, das wird man also nie finden. So.
Ja.
Man wird also immer eine überwiegende Rotverschiebung sowieso haben. Und trotzdem bin ich der Meinung, man sollte es unterscheiden können. Quasi statisch annehmen erstmal ist die Entfernungsrotverschiebung und dann können die alle noch eine Pikuliarbewegung haben. Ne?
Ja. Also zu sehen, wie weit man damit kommt. Und
ja, denn ich habe...
Dann könnte man nämlich eine... Naja, dann müsste man wieder die Entfernung wissen.
Ja.
Zu wissen, was ich von der beobachteten Rotverschiebung subtrahieren
würde. Ja, aber ich habe einen anderen Artikel, wenn Sie der interessiert, können wir den auch mal angehen. Und zwar findet man daraus, dass eine Galaxie mit einem Begleiter, der auch über so einen Jet, eine Brücke verbunden ist, eine Rotverschiebung zeigt, die auf Geschwindigkeit nahe Lichtgeschwindigkeit führt. Oder ich glaube sogar über Lichtgeschwindigkeit. Und da weiß man ja, naja, soll man nun die spezielle Relativitätstheorie aufgeben, dann würde ich doch eher sagen, führt man eine neue Rotverschiebungskomponente mit ein und drückt das denn zurecht und schätzt dann, wie kann denn überhaupt die Geschwindigkeit sein? Ich meine, für normale Partikel und welche Vorgänge kennen wir denn, dass sie jetzt mit der und der Geschwindigkeit ausgestoßen werden könnten?
Nicht, also ich mal, wenn ich zum Beispiel schon eine Rotverschiebung Delta Lambda, also ich kann ja sagen, Delta Lambda zu Lambda, wenn ich jetzt das Doppler-Effekt interpretiere, entspricht das dem Verhältnis Geschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit.
Ja.
So, Faust durch C gleich Delta Lambda durch Lambda.
Ja.
Nun beobachten wir eine Rotverschiebung, da ist dies heißt V durch C demnach gleich 1,13. Das heißt, V wäre hier bereits über Lichtgeschwindigkeit. Nicht?
Ja, ja.
Das ist nicht drin.
Ja.
Nicht?
Ja.
Kannst du auch vorhin zu betteln?
Nein, irgendwas ist an der Geschichte verkehrt. Man müsste sich mal astrophysikalisch überlegen, was kann überhaupt alles an der Rotverschiebung mitspielen?
Ja.
Und ich meine, Doppler-Effekt, ja. Dann der relativistische Gravitationseffekt bei dichten Sternen, ja. Den können wir den
Möstereffekt
im Labor feststellen.
Ja, nicht? Aber der ist wahrscheinlich in erster Näherung noch vernachlässigt.
Ist wohl noch zu vernachlässigen, ja. Nicht wahr? Und
das heißt, da sind die Objekte einfach zu ausgedehnt. Es sind nicht Neutronensterne, die man dann aber bräuchte für solche starken Rotverschiebungen.
Schäm dich.
Ja, aber...
Jetzt wackelst du da hinten mit deinem Besen.
Müsste also vielleicht eine andere Wechselwirkung noch in den Sternen geben, die wir nicht kennen. Möglicherweise bei entarteter Materie, die dann plötzlich was ganz anderes macht. Vielleicht das Neutronenstern in einer nächsten Phase beginnen, irgendwas anderes aufzubauen. Oder eine ganz andere Wechselwirkung, die dann überwiegt.
Da interessant, diese Rotverschiebung bezieht sich ja über sämtliche Wellen. Das ist dispersionsfrei.
Ja.
Aber dann guckt
ihr sich das einfach mal konkreter machen, solche hast du noch nicht gemacht.
Mhm.
Ja. Wir könnten doch auch für einen statischen Fall noch Rotverschiebung angeben.
Ja.
Von der wie wirken sich jetzt lokale starke Diskontinuitäten der Massendichte vor dem Stern in Blickrichtung aus?
Ach so. Die müsste man dann finden.
Wenn zum Beispiel keinerlei andere Materie da wäre, dann müsste es Vakuolen der Rotverschiebung geben. Dann nun aber, der gesamte Halbraum wird vor dem Photon, das anläuft, könnte man, muss man eine Rotverschiebung verursacht durch die gesamte übrige Masse, die im Halbraum vor dem Photon liegt, beispielsweise auch bei einem Objekt feststellen, das eben innerhalb dieser attraktiven Gravitationsgrenze liegt, zum Beispiel beim Andromeda-Nebel. Eigentlich durfte man beim Andromeda-Nebel keine Rotverschiebung feststellen, es sei denn, die gesamte Masse vor dem Photon wirkt auch mit. Dann muss allerdings im Fall des Andromeda-Nebels auch eine Rotverschiebung beobachtet werden.
Ja, nee, beobachtet man nicht.
Ich weiß nicht, ob man beim Andromeda-Nebel...
Nein, das gehört ja zu einer lokalen Gruppe. Da.
Ich meine, aber es hat doch keine schwache Rotverschiebung.
Nee, ich weiß nicht, ob also nach Jordan, der ja davon spricht, von diesem Vakuol, findet man bei Mitgliedern unserer lokalen Gruppe, das ganze System, nicht Rotverschiebungen. Also weder bei der Magellanischen Wolke, die dazu gehört, bei M33 nicht.
Aber dann ist der Bade recht, der mir mal sagte, dass ich in diesem Sachverhalt eigentlich eine qualitative Überprüfung dieses Gravitationsansatzes durchaus sehen kann.
Ja.
Er sagte aber leider nur qualitativ. Das liegt aber, er sagte gleich, das liegt nicht an Ihrer Theorie, das liegt an den schlechten Messungen.
Denn natürlich wäre es besonders schick, wenn man jetzt für diese Faser aus dieser Theorie eine neue Möglichkeit der Aussage hat.
Ich habe das so im Gefühl, es müsste eigentlich gehen, aber...
Ja, aber ich meine,
da könnte sich Leute jemand mal eingehen mit befassen.
Ja. Das ist die Frage, was man herbringt. Es ist ja so, das müsste eine Wechselwirkung sein, die vergleichbar ist mit einer Gravitation, die dazu führt, dass das elektromagnetische Spektrum ausgesandt wird. Nun also jetzt auf diese ganz starken, extremen Wechselwirkungen auch anspricht. Gibt es denn das? Gibt es da nachher so ein Überwiegen von... Also, wo also Austauschprozesse zwischen Elementarteilchen stattfinden,
die wir das überhaupt können. Wir kennen ja die Verhältnisse der Quasare überhaupt.
Nee, eben. Also muss irgendwas ganz
Verrücktes sein. Wir gehen immer von der Voraussetzung aus, dass sie eben durch die Rotverschiebung ganz weit weg sind.
Ja,
wenn das aber der Fall ist, dann würden ja auf einen Bereich groß wie unser Planetensystem eine Strahlung der Energie frei werden einer ganzen Galaxie. Ja.
Also das können wir mal ausschalten.
Wenn wir das jetzt aber nicht machen, dann wird es doch eigentlich völlig unklar. Wir wissen ja überhaupt nicht, was das für Objekte sind.
Eben, ja. Also ich vermute, dass das ein anderer Zustand ist als Neutronenstern und dass irgendeine andere Wechselwirkung plötzlich umspringt und die Oberhand gewinnt.
Und dann hat sie geweint. Und dann hat sie nicht gewusst, wo ich bin wahrscheinlich. Sie ist abgehört worden.
Das ist reine Gravitationsanziehung. Gut, kann es nicht sein, es muss irgendwann eine neue Wechselwirkung machen, die dann so aussieht, als ob es Gravitationswechselwirkungen sind zwischen den Kernteilen.
Nö, das steht schon.
Aber das ist ja noch zu dunkel.
Hier kommt das auch alles wahnsinnig spekulativ vor.
Ja.
Wir können uns zwar Gedanken darüber machen, aber wir haben einfach nach meiner Auffassung zu wenig Daten über Quasar.
Wie ist das nur, ruft der Kreuz hier an?
Haben wir ja schon.
Es ist doch eigentlich hier
so.
Ja, wenn etwas über die
Entfernung 4 nochmal anrufen. Und
was machen wir inzwischen jetzt? Ist gleich?
Ja, Essen machen. Die Frage ist, ob wir.
Frage der Aufordnung.
Ja.
Denn es ist an sich witzlos, sie können aber sagen, jedes Ding, dem Trägheitsmasse zugesprochen ist ein Gravitationsfeld-Äquivalent, ist eine Energie-Äquivalent. Andererseits, jeder Trägheitsmasse, ob sie nun ponderabel oder imponderabel ist, ist die Quelle eines Gravitationsfeldes. Das heißt, was sie auch immer machen, deswegen kommen sie aus der Schwierigkeit im R6 nämlich so oder so raus.
Ja.
Was sie auch immer machen, sie können jetzt einen Energiedichte-Tensor schreiben, wie sie wollen. Nicht wahr?
Ja.
Wenn sie sich auf den Standpunkt stellen, das Phänomen, das ich beschreibe, diese Masse, ist eine Einheit mit ihren, wie ich fasse sie als Quelle von Wechselwirkungsfeldern auch in einem Gravitationsfeld auf zu sagen, diese Masse ist eine Einheit, die für Sie beschreiben das Gravitationsfeld mit. Dann müssen Sie sagen, dann existiert für dieses einheitliche Gebilde unter allen Umständen ein Materietensor. Einfach deshalb, weil die Masse einer Energie-Äquivalent ist. Und dieser Materietensor ist zugleich ein kanonischer Feldtensor, ein kanonischer Energiedichte-Tensor. Also, das wissen Sie. Nun ist es aber völlig unabhängig davon, was das eigentlich ist. Es kommt hier nur auf die Trägheitsmasse an und auf das Energiematerie. Das heißt, es ist völlig gleichgültig. Sie können jetzt aber sagen, dieser Materietensor, wie er auch immer beschaffen sein mag, ist auf jeden Fall die Iteration eines Feldtensors, und zwar eines einheitlichen Feldtensors, der nämlich ein Bakteriefeld beschreibt mit einem Gravitationsfeld.
Ja.
Das könnte sich explizit nicht so ohne weiteres machen.
Ja.
Denn
Sie
müssten jetzt angeben, welche Komponenten hat eigentlich Ihr Materietensor, und dann müssen Sie den Materietensor als Matrix schreiben, als hermitische, quadratische Matrix.
Ja.
Dann läuft das ganze Problem auf die Radizierung einer Matrix hinaus, und hier fängt die große Schwierigkeit an.
Ja.
Denn es existiert wegen der Regularität der Matrix, wegen der die Regularität ist durch die Tensornatur garantiert, wegen der quadratischen hermitischen Eigenschaften existiert die charakteristische Determinante. Das könnte von vornherein sein. Und diese charakteristische Determinante erfüllt wegen der Regularität ihrer Matrix die charakteristische Gleichung. Nun können Sie diese Determinante über die Determinanten Minore in das invariante Säkularpolynom entwickeln. Das ist dann eine Gleichung 6. Grades im R.
Ja.
Oder eine Gleichung 4. Grades im R4, die für die Diagonalkomponenten. Denn die 6 Lösungen bzw. 4 Lösungen sind Eigenwerte, das sind die Diagonalelemente einer Diagonalmatrix. Sie haben praktisch jetzt im Rahmen eines Eigenwertproblems eine Hauptachsentransformation. Das ist das Erste. Nun können Sie weiter eins mit Sicherheit sagen, dass der Materietensor in seinem räumlichen Abschnitt die räumliche Verteilung der Materie beschreibt. Dass auf jeden Fall Gravitationsgrößen
schon alles vorbereitet.
Wirksam werden in den imaginären Ränderungen.
Ja.
Wenn aber die Gravitation als Faktor auftritt, dann ist ein Faktor, der ungeheuer klein ist. Das heißt, wenn Sie jetzt die Matrizenspur bilden, also die Summe der Diagonale, dann werden die Negativen im Betrag wesentlich kleiner sein als die Summe der Positiven. Das heißt, die Matrizenspur ist größer gleich 0. Kleiner als 0 ist gar nicht drin. Das bedeutet aber, dass Ihre Matrix mindestens semidefinit ist oder positiv.
Positiv.
Aber nicht negativ.
Negativ, ja.
Wenn Ihre Matrix aber mindestens semidefinit ist, dann muss es zu Ihrer Matrix eine Unitärmatrix geben. Die regulär ist quadratisch wieder vom Typ 6 bzw. 4.
Ja.
Mit der Sie dieselbe Transformation durchführen können. Das heißt, wenn diese Unitärmatrix mit ihrer Energiematrix oder Materiematrix multipliziert mit der adjungierten, ist gleich dem Diagonalschema, das Sie bereits aus der charakteristischen Gleichung haben. So, jetzt können Sie es auch umschreiben. Sie können sagen, diese, wenn Sie jetzt rechts mit der Matrix, der Unitärmatrix multiplizieren, kriegen Sie die gleiche Unitärmatrix mal Ihre Energiematrix minus Diagonalschema mal Unitärmatrix gleich Nullmatrix.
Ja.
Das ist ein System aus entweder 60 bzw. 36 Linearen Gleichungen. Mit dessen Hilfe Sie jetzt aber die Elemente der Unitärmatrix errechnen können. Wiederum dargestellt durch die Elemente des Diagonalschemas oder Ihrer Energiematrix. Beziehungsweise dieses Diagonalschema sind ja auch Elemente der Energiematrix.
So,
jetzt haben Sie also das Diagonalschema und Sie haben Ihre Orthogonalmatrix. So, und nun können Sie Folgendes machen, sozusagen Ihre Energiematrix gleich Matrix des einheitlichen Feldtensors im Quadrat. So, jetzt können Sie für dieses Quadrat, also wenn Sie den Tensor mal M nennen, den einheitlichen Feldtensor, Energiematrix gleich Matrix M mal Matrix M. Das entspricht ja der Tensor-Iteration. Dafür können Sie sagen, Matrix M mal Einheitsmatrix mal Matrix M. Und dafür können Sie sagen, Matrix M mal Matrix und ja, was ist S nennen, weil die S mal Matrix S aktiviert Matrix M. So, und nun können Sie beide Seiten multiplizieren mit Matrix S, also hier ist Matrix P gleich, also Energiematrix gleich Matrix M, Matrix S adjungiert Matrix M. Und nun müssen Sie weiter machen, nun müssen Sie Ihre Gleichung multiplizieren, links mit Matrix S, rechts mit Matrix S adjungiert. Dann kriegen Sie Matrix S, Matrix Energiematrix, Matrix S adjungiert, gleich Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert, Matrix M, Matrix S adjungiert. Wenn Sie rechnen können, innen können Sie es umstellen, sodass Sie kriegen gleich Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert, Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert. Wenn Sie aber dieses Produkt sich anschauen, nach dem Gesetz der Matrixmultiplikation, also gleich Klammer auf, Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert, Klammer zu zum Quadrat. Jetzt die andere Seite, Matrix S, Matrix T, Matrix S adjungiert, aber das Diagonalschema, nennen wir es mal Matrix groß Lambda. Also haben Sie es folgende Matrizengleichung. Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert, zusammengenommen ins Quadrat gleich Matrix groß Lambda. Klar? Okay, jetzt können Sie weiter sagen, jetzt bilden wir mal von der Matrix die Determinante. Dann ist ja die Determinante Matrix Lambda einfach das Produkt der Diagonalelemente. Weil es ja eine Diagonalmatrix ist. Und das ist ungleich 0, weil die ja alle als Lösung der charakteristischen Gleichung von 0 verschieden werden. Ist ja regulär, weil es ja Tensoren waren. Während die Determinante von Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert zum Quadrat genommen worden, ist ja nach den Regeln der Determinantentheorie dasselbe wie die Determinante von Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert, das als Determinante geschrieben, und die Determinante ist im Quadrat. Gut. Oder wenn Sie, jetzt können Sie die Radizierung vornehmen, Sie kriegen dann die Determinante von Matrix S, Matrix F, Matrix S adjungiert. Gleich Wurzel aus dem Produkt der Diagonalelemente.
Ach so, ja, ja.
Oder gleich Produkt der Wurzel aus dem jeweiligen Diagonalelement.
Ja.
Das nennen wir jetzt mal ein klein geschriebenes Lambda für dieses Wurzel.
Ja.
Das heißt, das ist aber dasselbe wie die Determinante des Diagonalschemas, wo er die Wurzel jetzt wirken. Ja. Oder die Determinante einer Diagonalmatrix klein Lambda. Nicht wahr? Als neues Diagonalschema, dies auch regulär.
Ja, ja.
So, jetzt haben Sie die Determinantengleichung, Determinante Matrix S, Matrix M, Matrix S adjugiert, gleich die Determinante von Matrix Lambda, nun ist Matrix Klein Lambda und Matrix S, das sind aber bekannte Größen, die Sie hier der charakteristischen Gleichung und der linearen Matrixgleichung errechnen. Aus Ihrem Materiematrix. Oder, wenn Sie jetzt die Determinantengleichung, können Sie jetzt wieder als Matrixgleichung schreiben.
Ja.
Matrix S, Matrix M, Matrix S adjungiert gleich Matrix Lambda.
Ja.
So, die Gleichung multiplizieren Sie links mit Matrix S adjungiert, rechts mit Matrix S. Dann kriegen Sie Matrix S adjungiert, Matrix S, Matrix M, Matrix S, Matrix S adjungiert, nee, Matrix S adjungiert, Matrix S gleich. Matrix S adjungiert, Matrix Lambda, Matrix S. So, auf der linken Seite Matrix S adjungiert ist Einheitsmatrix, Matrix S adjungiert, Matrix S ist auch Einheitsmatrix.
Ja.
Einheitsmatrix, weil der Matrix ändert die nicht. Also haben Sie es eliminiert. Die Matrix liegt einheitlich im Feldtensor, Matrix M ist gleich Matrix S adjungiert, Matrix Lambda, Matrix S. Den Sie so gewinnt man den Feldtensor aus einer Energiematrix. Das ist aber Tensoren, Sie können den Tensor schreiben, Sie sagen, der Tensor M, der Feldtensor ist gleich Matrix S adjungiert, Tensor Lambda, das ist ein Diagonalschema, mal Matrix S, wobei Matrix S und ihre Komponenten vom Tensor Lambda sind nicht gegeben durch ihre ursprüngliche Energiedichte, ihren Energiedichte-Tensor bzw. den Materie-Tensor. So macht man das, so könnte es, das lässt sich
ja exklusiv
machen.
Sie haben das ja schon angedeutet in dem Buch.
Ja, das ist gar nicht einfach zu machen.
Nee.
Aber Sie brauchen, und das würde die Allgemeinheit einschränken,
ja.
Sie brauchen jetzt nicht etwa einen expliziten Feldtensor, Sie brauchen nicht explizit einen Energiedichte-Tensor. Sie können von vornherein sagen, der muss ja existieren, weil das Energiematerie existiert. Es gibt ja kein materielles System, für das nicht ein Energiedichte-Tensor existiert. Das können Sie ja drehen, wie Sie wollen. Und es ist sogar sehr opportun, ihn nicht explizit darzustellen. Dann sehen Sie auf einen Fall. Sie müssen sagen, mein Tensor beschreibt, denn das Gravitationsfeld ist auch ein energetischer Zustand, beschreibt die Materie als Feldquelle plus Gravitationsfeld. Und genau das ist ja das Attraktive bei
diesem.
Und darauf kommt es ja an. Sie müssen ja diese Einheit, die kriegen Sie nur so rein, bloß das dürfen Sie jetzt nicht spezialisieren. Und wenn nun aber dieser allgemeine einheitliche Materietensor existiert. Und der muss wegen des Energiesatzes weit Aussagen machen. Weil der Energiesatz fehlt, muss er divergenzfrei sein. Wenn er nicht divergenzfrei ist, dann fehlt er in Ihrem System im einzelnen Fall. Und dann können Sie sagen, gut, weil dieser Tensor existiert, muss es auch einen einheitlichen Tensor geben. Und zwar kriegen Sie den explizit nach diesem Schema, Sie können sehen, der muss existieren, vorausgesetzt, Ihr Materietensor ist überhaupt ein richtiger Tensor. Das heißt, er muss regulär sein. Er muss ein Tensor sein.
Ja, ja.
Die Matrix muss einen verschwindenden Defekt haben. Und Sie müssen weiter fordern, das liegt aber auch an der Tensornatur, es erfüllt quadratische und die Hermetizität ist
hermetisch muss er sein.
Hermetisch muss er sein, denn dann können Sie durch diese Iteration darstellen, können die Iteration rückgängig machen. Das ist die Voraussetzung für die Existenz des Eigenwertproblems und die
Aufmerksamkeit.
Das ist die Notwendigkeit. Nun ist es im vierdimensionalen Fall nicht gesagt, da muss der gar nicht thermitisch sein.
Ja.
Braucht
ja.
Er auch.
Ja.
Nee, er braucht ja. Nicht thermitisch zu sein als Energiedichte-Sensor. Allerdings ist er dann auch nicht ganz sauber divergenzfrei. Sie geben also sozusagen die Gültigkeit des Energieprinzips
des Drehens schwach auf.
Das geben Sie vorerst mal auf. Ja. Das schadet dann nicht. Ich sage mir immer, wenn solche Mängel erscheinen, jetzt kommt es drauf an. Das habe ich aber in dem Buch explizit auch gemacht. Wie muss eigentlich die elektrische Struktur beschaffen sein, wenn ich sage, wir haben zwei Raumzeiten, die sich schneiden. Dann kommt man nämlich zu der nicht-thermitischen Struktur, die man dann können Sie natürlich weitergehen und sagen, okay, ich weiß jetzt, ich habe mit einer nicht-thermitischen Struktur zu tun. Ich kann zwar keine Metrik machen, aber immerhin parallel verschieben, kann einen Ricci-Tensor schaffen und so weiter. So, das ist nicht thermitisch. Hier finden wir jetzt keinen divergenzfreien Strukturtensor. Das heißt, wir verzichten jetzt nicht auf die Gültigkeit der divergenzfreien Sagara. Wenn ich das jetzt im Allgemeinen Materietensor proportional setze, dann gilt zwar nicht unbedingt in diesem Fall, ich sehe das irgendwas noch nicht astrein an der ja, das Energieprinzip muss nicht gelten, der Drehimpuls kann auch verletzt sein. Außerdem in dieser nicht-thermitischen Geometrie würde ja irgendein Zustand von der ganzen Vorgeschichte. Das kann aber auch sein. Die Abhängigkeit kann ja so sein, dass es gar nicht technisch erscheint. Außerdem ist denn die Wirklichkeit jeder Zustand von seiner Vorgeschichte abhängig. Ich meine, es ist doch nur dann, eine Unabhängigkeit, wenn die Welt linear wäre, also vollsymmetrisch.
Ja,
das ist er aber gar nicht.
Ja, bloß bei der Vorgeschichte sagt man ja immer, dass sich da etwas grundsätzlich geändert hätte, zeitlich. Aber es ist ja praktisch gleich.
Nein. Außerdem müssen wir an eins denken, wenn wir somit das nicht gleich verwerfen müssen. Müssen wir an eins denken. Das erstens ist durchaus sein kann, dass die Strukturen alle Zeiten auseinander hervorgehen. Zweitens haben wir in Wahrheit gar keine Linearität. In Wahrheit hängt ja jedes nicht mit jedem anderen zusammen. Wir tun ja bloß mit der Physik immer so, als ob sich das alles isoliert. Also kann man, so gesehen rein philosophisch, diese Nicht-Thermitizität durchaus zunächst mal stoppen. Und auch die fehlende Divergenzfreiheit, wenn wir nur sagen, dass wir, wenn wir jetzt diese Proportionalität, wenn wir sie jetzt symmetrisieren, indem wir den antihermitischen Tensor streichen, indem wir den antihermitischen Anteil des Energiedichte dann müssen wir die Einstein-Gleichung lösen. Das geht ja. Das ist, und dann gilt natürlich diese Divergenzfreiheit. Nun lassen wir das erste Mal, diese Nicht-Thermitizität stehen und sehen zu, wie müssen wir, jetzt kommt das dringende Problem, wie müssen wir das jetzt weiter verarbeiten. Wir können dann zum Beispiel Matrizenspur lösen, können neuen Energieprozessen definieren, fassen die Proportionalität als Äquivalent. Das ist nämlich, weil wir von vornherein a priori den Materietensor beschrieben haben als Einheit aus Feld und Feld, können wir jetzt, muss das Gravitationsfeld im Materietensor mit enthalten sein, und wir müssen sagen, dass die Strukturseite, die nicht-thermitische Strukturseite aus dem Ricci-Tensor, dass wir die nicht als Gravitationsfeld interpretieren, das ist Einstein einfach voreilig gemacht. Das ist so eine dumme Geschichte, sofort zu interpretieren. Das ist falsch hier. Sollen wir sagen, das ist ein Äquivalent. Das heißt, unser Strukturanteil aus dem Ricci-Tensor, also der Skalarkrümmung, ist ein Äquivalent dem, was wir nun Energiedichte-Tensor, dieser Einheit aus Feld und Welle, verstehen. Ja, ja. So, und nun sag mal, wie gesagt, hier über Matrizenspuren, die kennen ja diesen Dreh, das ist der richtige Sensor, durch eine neue Energie, die ich und dann kann man in gehabten Weise weitermachen, wie ich das auch gemacht habe, dass man sagt, ja gut, schön, jetzt sagen wir mal, der Erfahrungsbereich des Quants ist nun mal ein Korrespondenzprinzip muss da sein. Gehen wir doch jetzt mal zurück in den Mikrobereich und sagen, diese Christoffel-Symbole setzen sich jetzt in diesem Bereich natürlich fort. Muss ja sein. Aber irgendwie müssen die jetzt geändert werden. Es muss jetzt, es müssen metrische Funktionen sein, die nicht wirklich in Weise auch ein Schönheitsfehler, Invarianz, die Poincaré-Gruppe. Aber das ist diese Lücken, die man stehen lassen kann, machen wir erstmal weiter. Dann können wir sagen, gut, wenn ich jetzt in den Mikrobereich gehe und die Christoffel-Symbole geben, ja, den geometrischen Zustand. Dann sollte es eigentlich so sein, dass in diesem Bereich so zu korrigieren ist, und zwar mikroskopisch so zu korrigieren ist, dass diese Christoffel-Symbole konvergent werden. Das müssen wir machen. Sonst gilt nämlich der Quantenbereich.
Ja.
Und darauf weist ja etwas anderes hin, denn, dass man das machen kann. Denn ich habe da jetzt Spruch gemacht, wenn ich diese Proportionalität zwischen dem Ricci-Tensor und diesem Energietensor habe, im Allgemeinen, der symmetrischen Strukturtensor, erweiterten Energietensor, wenn das so war.
Ja.
Den habe ich, kann ich sagen. Die Komponenten dieses Energie-Tensors sind ja räumliche Dichten von Energie bzw. Trägheitsmassen. Wir waren beim Energiebild. Es sind ja räumliche Dichten der Energie. Und Energien sind Zeitänderungen von Wirkung. Also sind reine Tensorkomponenten raumzeitliche Dichten von Wirkungen.
Ja, und die kann man dann nachher wieder nach bekannten Schema
überwachen. Das sind raumzeitliche Dichten, also eine Wirkung bezogen auf den Raumzeitpunkt. Das ist proportional. Denn I mal Lichtgeschwindigkeit kann ich erweitern.
Ja, ja.
Okay. Raumzeitliche Dichten von Wirkungen. Wirkungen sind aber stets ganzzahlige Vielfache von einem Wirkungsquant, das ich jetzt vor die Sache sehe. Also, und jetzt hätte ich praktisch, wenn das alles wahr wäre, die infinitesimale Änderung einer Größe, die sich nur plus 1 ändert.
Ja.
Die Quantenzahl ist ja so. Das heißt, jetzt komme ich in Konflikt. Ich muss also sagen, dass ich mein die Zahl ja nur ganzzahlig ändern. Kann ich nicht den, ist der Limes zur infinitesimalen Dichte einfach nicht zulässig. Kann ich nicht machen. Ich muss sagen, ich habe ein Minimalraumzeitvolumen Delta Omega bezogen auf dieses Volumen, das ist das Minimalvolumen, das gerade ein Wert. Den Wert 1. Also ich würde sagen, ich kann den Limes machen, aber es ist kein Limes, es ist das eine, ich muss den als Differenzenquotienten schreiben, wobei die Differenz des Raumzeitpunkts so groß ist, dass die mindestens ein Quant enthält. Wenn nun ein zweites dazukommt, dann muss ich dieses Raumzeitvolumen entsprechend
verdoppeln.
So, und daraus kann man nun zwei Sachen ablesen. Zunächst mal, das Ganze ist ja dem Ricci-Tensor proportional. Das heißt, zunächst mal haben wir strukturelle, metastrukturelle Unstetigkeit. Der Ricci-Tensor selbst ist diesen
Differenzen.
Das ist schon schwer zu verstehen. Ja, aber wir müssen sagen, der Zustand, der sich hier quantenhaft ändert, ist ein Zustand der Christoffel-Symbole. Denn die verändern nämlich die Parallelverschiebung in den Vektoren. So, und dann muss man sagen, diese Christoffel-Symbole müssen als Zustandsfunktion der Struktur sich in den Mikrobereich fortsetzen, müssen dort etwas variieren, sodass sie im Makrobereich in die normalen Parallelen münden. Und wie wir es noch gezeigt haben, wenn das aber der Fall ist, dann haben wir eine metrische Zuständigkeit. Das heißt, der Rigitensor muss eigentlich im Mikrobereich aufgefasst werden als Wirkung eines hermetischen Operators auf diese Zustandsfunktion. Die Konvergenz. Und wenn die nicht konvergent wäre, dann gäbe es diese Strukturstufen gar nicht. Und dann hätte ich den Quantenbegriff hier nie reinbringen können dürfen. Aber tatsächlich auf der phänomenologischen Seite haben wir ja eine Wirkung.
Ja.
Und die Wirkung ist immer quantisiert, das nimmt man nachher, kommt der Wirkung völlig unabhängig. Und dann kam man diese beiden Zweige, man muss einmal den logischen Zweig verfolgen, das auswendig daraus eine metrische Zustandsfunktion machen. Wie muss ich dann die rechte Seite schreiben, damit ich eben hier damit dem Mikrobereich gerechnet werde, das ist das eine. Und da kommt man nicht so ganz negativ nach, wir hatten der Gleichung auch nachher. Und dann ist der zweite logische Zweig, der zu diskutieren ist, die Setzung von geometrischen Grenzen. Wir müssen also noch direkt etwas suchen, was als geometrische letzte Einheit ist.
Ja.
Also das sollte man sich aber von Spezialisierung möglich freihalten, denn den Protonen durch diese Einverantwortung als geometrische
Grenzen. Ja, nun lass doch
mal raus.
Ja, das ist, das, ich meine, so wie Sie es gemacht haben, habe ich es noch nie gesehen. So günstig und so sauber.
Nein, man muss die letzte Einheit herleiten.
Ja,
und ich meine, man kann an die Planck'sche Länge denken.
Ja, ja.
Wenn ich aber die Planck'sche Länge herleite,
aus dem Experimentalprinzip muss sowas.
Dann sehe ich doch gleich, das ist ja eine Naturkonstante, die keinerlei physikalische
Bedeutung hat. Nö, die ist ja auch nicht hergeleitet eigentlich.
Naja, man kann das so ad hoc machen.
Ja, einfach so hingeschrieben. Nee, man kann es, ja, ich glaube, wie ist denn das eigentlich? Der Wieler hat das, glaube ich, dieses unscharfe Prinzip ja so
angegeben. Ja, Trainer hat das auch gemacht.
Ja, aber nicht hergeleitet, glaube ich.
Nee, man kann zum Beispiel sagen, die Planck'sche Länge.
Ja.
Die Orbitgeschwindigkeit, die Gravitationswelt, ist Newtonsche Gravitationskonstante, weil Masse durch Halbmeter, also durch Abstand.
Ja.
So. Maximal kann das, wenn ich die Verhältnisse habe, kann dieses Quadrat der Orbitgeschwindigkeit nur das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit sein. Das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit sei Gamma, weil Masse durch eine Länge. Oder Länge gleich Gamma, weil Masse durch Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. So, und wenn Sie jetzt.
Ach ja, und die Masse, die setzen wir die Rollwellenlänge ein, glaube ich, nicht? Oder wie geht es
weiter? Ja, Moment, und die wird dann identifiziert mit der Länge. Dann hat man als quasi die Wellenlänge soll dann gleich dieser kleinsten Abstand sein. Wie war denn das? Und dann das soll die Wellenlänge sein. Und dann hat man Längenquadrat gleich Gamma mal Wirkungsquadrat.
Naja, ich meine, gut, man
da kommt
man
nachher
das,
diese
man kann das schon,
Gamma H durch CO3 kommt dann raus. Und aber das ist ja physikalisch überhaupt nicht einzusehen. Denn wieso soll es eigentlich Massen geben, die so stark sind, so dicht sind und nur eine einzige Quantenwellenlänge darstellen, dass eine Partikel mit Lichtgeschwindigkeit umläuft? Das ist nicht also so, das ist gar nicht geben. Das ist also ein verkehrter Weg. Andererseits können wir das aber aus der bisherigen Strukturtheorie auch nicht herleiten, weil hier ein anderer Erfahrungsbereich ist. Und ich meinte, man sollte ein Hintergrundphänomen wählen, das eben ganz allgemeiner Natur ist, das Gravitationsfeld, also meine Frage stellen, erstmal gar nicht auf dieses Problem raus, sondern erstmal die Frage stellen, wie muss ich eigentlich ein makroskopisches Gravitationsfeld so beschreiben? Das ist möglichst viel als Erfahrung, das Verhalten und auch das Newtonsche Gravitationsfeld. Dann ist die Frage des Präsidenten, ist eigentlich überhaupt ein Quantenfeld? Ich vermute ja. Ich habe nur eine Vermutung.
Ja, sicher.
Denn ich sehe nicht. typisch fürs Quantenfeld ist ja die Unschärferelation. Ja, ja. Ich sehe aber nicht ein, dass sich hier zwischen kanonisch konjugierten Größen wie Impuls, Ort, Energie, Zeit, dass es im Fall des Gravitationsfeldes eine qualitativ andere Sorte kanonisch konjugierter Größen
gibt. Trotzdem tanzen die im falschen Wienerweise.
Ich meine, dass jedes Feld in dem Energie, Zeit, Ort und Impuls definiert sind.
Ganz besonders.
Eben ein solches Quantenfeld sein müsste, das allgemein die Unschärferelation.
Ja.
Aber das können Sie jetzt getrost offen lassen. Wir brauchen den nicht zu quantifizieren. Wir können sagen, das habe ich auch gemacht, völlig unabhängig davon. Muss es aber wegen der atomaren Natur der Materie mindestens elementare Gravitationsfelder. Auf jeden Fall elementare Gravitationsfelder. Die müssen her. Doch der Basis kann man dann arbeiten. Ich habe das ja explizit gezeigt. Es ist da natürlich die Spekulation drin.
Denn da Spekulation ist ja eine Hypothese, kann man
sagen. Hypothese ist drin. Ja, ich habe das auch erwähnt. Ja, man könnte das und das als Vorschlag.
Ja.
Ich habe es als Vorschlag bezeichnet.
Ja,
ich habe im Voraus gesagt, immer wenn spekulativ wird, dann wird es erwähnt.
Ja, wir können zum Essen schreiben.
Bei VK läuft es auf ein photoelektrisches System und erscheint als Partikel. Im Weg B erscheint es spektroskopisch.
Sie meinen, das ist Einstein-Rosen-Podolsky-Paradoxon.
Aha, so. Ach, das ist ERP, ja?
Ja.
Ja, okay. Jetzt, was spekuliert man darüber?
Ja.
Natürlich kann das Photon, wenn ich einrichte, den einen oder anderen Weg nehmen. So, nun weiß das Photon aber nicht, was am Ende des Weges ist. Das heißt, es müsste vorher wissen, ob es jetzt als Partikel aus Welle erscheint.
So sagt man.
Aber ich wollte niemals meine Mutter
schützen. Das wäre ein naiver Unsinn.
Ja,
in Wirklichkeit müsste man doch ganz anders argumentieren. Man müsste sagen, gut, ich weiß, das Photon hat Wellen- und Partikeleigenschaften gleich nach. Es scheint eine Paradoxie zu sein, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich spreche weder von einer Partikel noch von einem Wellenfeld, sondern von, wie nennt ihr den Begriff Quant? Ja, der Begriff Quant, was soll das? Es ist eine Vokabel, aber es steht dahinter.
Auf keinen Fall, dass ich
man macht dann viele schöne Worte.
Aber das war nicht alles.
Kann das eben. Das weiß eben vorher was. Oder und.
Das Ganze nicht.
Ich finde, kann man das da nicht anders sehen. Kann man nicht sagen. Dieser Begriff Quant bezieht sich oder beschreibt eine Struktur. Eine Struktur, die vielleicht auch in verborgenen Dimensionen definiert ist und die eben je nach der Bedingung, der Randbedingung, so oder so wirken kann. Dann ist es nämlich völlig wurscht, wenn ich jetzt die Bedingung der Interferenz schaffe, dann wird das Quant aufgrund seiner ihm immanenten strukturellen Natur als Wellenfeld erscheinen.
Ja.
Wenn ich es dagegen auf das photoelektrische System laufen lasse, dann wird es aufgrund dieser relativen Umgebung nun und aufgrund seiner immanenten Natur Partikeleigenschaften aufweisen. Das heißt, im Grunde genommen sagt das lediglich das Experiment, es kann bezogen auf die jeweilige Umgebung so oder so erscheinen. Ich meine, was braucht man denn dann in dem ERP? So, da braucht man doch nicht so furchtbar viel mehr zu machen.
Es geht ja doch eigentlich nur um die Lokalisierung, nicht? Wo bleibt die Wellenfunktion, wenn sie sich in einem einzigen Punkt plötzlich zusammenziehen sollte? Und dann
zeigt eben, dass das Wellenbild nicht ganz richtig ist.
Ja.
Das bedeutet auch, dass das Punktsystem nicht ganz richtig ist. Das bedeutet, dass wir es hier mit einem Novum zu tun haben. Dass wir so gar nicht verstehen können, es sei denn, wir kommen von der Basis her und untersuchen mal, was für eine Struktur der Raumzeit kann denn das überhaupt sein.
Ja.
Und deswegen ja dieser von Langerholz so etwas ironisierte Begriff der Ereignisstruktur. Sie können nämlich auch
Umbeziehungen sagen. Das, was Sie mir über Ihren Mann geschrieben
ich kann
haben,
kann so etwas so oder so ausdeuten. Ich kann auch die Partikel so oder so ausdeuten. Ich kann sagen, das wäre nicht. Ich kann Modelle machen. Aber ob nun dieses eine oder andere Modell brauchbar ist, das ist eine reine Glückssache.
Ja, ja.
Aber muss natürlich von irgendeiner Vorstellung ausgehen. Und diese Vorstellung sollte allerdings auch möglichst universell sein, dass man eine vernünftige Basis hat.
Ja, ja.
Und da unterscheide ich mich jetzt tatsächlich von anderen, denn ich sage mir, es ist in Wirklichkeit, ist ja vollkommen belanglos, was das nun tatsächlich ist. Nicht wahr?
Ja, ja.
Eins ist es unter allen Umständen, das können Sie drehen, wie Sie wollen. Es ist eine Ereignisstruktur, also keine Punktereignisse. Netz von Ereignissen, das sich ganz deutlich vom Hintergrund des Nichtseins nicht wahr?
Ja.
Das heißt, das ist es auf jeden Fall. Und nun kommt es darauf an, eben zunächst eine Raumzeittheorie zu entwickeln, die eben den empirischen Sachverhalten in etwa entspricht. So muss man es auch sagen. Also von vornherein sagen, ja, das ist eine Welle, hier eine Welle, ja, wo bleibt nun die Wellenfunktion in dem Fall und so weiter.
Ja, ja.
Das hat nach meiner Auffassung sehr wenig Sinn und bringt ja wohl auch nicht alles.
Nee, bringt nichts, nein.
Das ist unglaublich.
Naja, ich meine, Sie sind ja in der glücklichen Lage, das etwas überschaubarer sehen zu können. Ich meine, so sieht's, ist es nicht eigentlich so, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich das jetzt nicht so, aber ich habe mir also mit Kenntnis der irischen Theorie vorgestellt, dass wenn das Experiment nun so ausläuft, dass der Partikelcharakter zum Vorschein kommt, einfach die X5-X6-Wirkung zum Tragen kommt, die aber immer drüber ist und praktisch gleichzeitig jeder Welle zukommt und deswegen,
ja,
also da, wo es abgerufen wird.
Von der Umgebung ab, was wird jetzt abgerufen?
Ja, und wenn
ich höre, das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich ein photoelektrisches System habe, oder ob ich ein anderes System, nämlich ein Interferenzsystem habe.
Und dann habe ich mir immer gesagt, weil nun aber diese Wirkung in X5, X6 nicht ausgedehnt ist im Raum, kann man auch nicht sagen, warum ist es nun bloß gerade hier und warum nicht auf der anderen Seite?
Deswegen hat man ja in der Quantentheorie einmal diskutiert, ob es nicht verborgene
Koordinaten gibt.
Das habe ich bei von Neumann schon mal gelernt.
Ja,
das ist verborgene Koordinaten. Denn dann habe ich unendlich viele Freiheitsgrade.
Ja.
Man kann natürlich auch sagen, wir reden nicht von verborgenen Koordinaten, sondern von Freiheitsgraden.
Mhm.
Damit ist aber auch wieder nur eine Vokabel
gesetzt
worden.
Ja, das hieß, sie hat es schon mal versucht.
Ja, darüber haben ja Kornwachs und Lukado dann auch philosophiert in der Zeitschrift. Und sie haben immer furchtbar gelacht, Gernhardt und ich. Sie sind ja auch der Meinung, dass man hier einfach, es ist auch wieder so,
ja. Aber es ist in der Regel kein Ja oder Nein, sondern es werden Adjektive mit diesem Grundaus, mit der Sage verknüpft, und zwar nach einer bestimmten Bewertung, nach einem bestimmten Korrespondenzverfahren. Ich kann zum Beispiel das Ja mit dem Begriff des Schönen, das Nein mit dem Begriff des Hässlichen verknüpfen. Ich könnte allerdings die Bewertung auch anders setzen. Ich könnte zu dem hässlichen Ja sagen, zum schönen Nein.
Ja, ja.
Also das geht auch. Das heißt, ich muss neben den Grundaussagen, den Prädikaten, diese Adjektive angeben, die ich daran mit den Prädikaten verknüpfen kann. Und ich muss auch die Bewertung angeben, wie sind diese Adjektive.
Ja, 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 ja.
Und dann sagte ich, ich habe also einmal die beiden Prädikate. Oder beliebig viele Prädikate. Das Ja oder die Alternative gegeben ist, das ist ja nur eine Struktur meiner Sprache.
Ja, ja.
Ich kann ja abstrahieren, ich kann sagen, Aussagen sind da möglich.
Ja.
Ich habe einmal ein Schema der Prädikate. Dann kommt dazu ein Koordinationsschema, das aber ohne dieses Prädikatschema sinnlos wird und auch dann sinnlos ist, wenn ich jetzt kein weiteres Schema von Adjektiven angebe. Ich muss also ein Schema von Adjektiven angeben, ein Schema von Prädikaten und ein Koordinationsschema, das nun mir zeigt, welche Adjektive, welche Eigenschaften zu welchen Prädikaten.
Ja.
Dann habe ich ganz eindeutig einen Gesichtspunkt umrissen, den einen Gesichtspunkt innerhalb eines logischen Systems. Mhm. Ich spreche hier von Aspekten.
Ja.
Und wenn ich das nun mache, dann könnte ich sagen, wenn ich die Bejahung verknüpfe mit dem Begriff der Gleichheit, die Verneinung mit der Ungleichheit.
Mhm.
Und ich setze nur Objekte, die ich beschreibe, voraus, die eben durch den Vergleich von Mengen oder Gestalten erfasst werden.
Mhm.
Dann hätte ich damit ja bereits den Aspekt der Mathematik innerhalb der menschlichen möglichen Logik. Das ist aber nur ein einziger Aspekt. Ich könnte ja ganz andere Aspekte konstruieren. Ich kann einen Aspekt der Ästhetik schaffen, einen Aspekt der Moral und so weiter und so fort. Aber alle diese Aspekte werden diese Kontradiktion enthalten. Die widersprüchliche Aussage, die Alternative.
Ja.
Also so scheint mir diese zweiwertige Logik, ich nannte sie direkt die anthropomorphe Logik, das gesamte System anthropomorpher Logik, wäre die Gesamtheit aller innerhalb dieser Logik überhaupt möglichen subjektiven Aspekte. So überkam man dann erstmal Klarheit.
Welche Bücher hatten Sie dazu eigentlich gelesen?
Gar keines.
Gar nichts. Aber Sie haben Logik auch studiert, oder?
Nein.
Haben Sie nicht?
Mathematik.
Nicht. Ja, aber ich meine, auch nicht Logik gehört, Logistik.
Nein, gar nichts.
Ja.
Ich habe mich nochmal beschäftigt mit einem Buch von Kantorowitsch.
Mhm.
Das habe ich auch gelesen, bloß das war unbefriedigend. Es waren eigentlich lediglich verbale Logik grammatikalischer Art.
Ja.
Was anderes ist das ja nicht, das ist Sprachlogik.
Ja, ja.
Ich habe das auch irgendwo anders immer wieder gefunden. Ich kann damit nichts anfangen.
Ja.
Wenn ich dann nur eine Art rhetorische Logik entwickle, wie man die Worte setzen muss, damit der Sinn umschrieben wird und wenn ich die wieder ein bisschen verändere, anderes noch, dann nützt mich das überhaupt nichts in diesem Sinne. Ich hatte den Eindruck, dass hier die philosophischen Logiker darunter etwas anderes verstehen als ich. Denn ich will ja hiermit nicht irgendwie verbal etwas eindeutig formulieren, sondern ich suche nach den Grundlagen des Denkens schlechthin, was tue ich, wenn ich Aussagen mache. Und da ist es mir eigentlich ziemlich wurscht, ob man da dies oder jenes macht. Und, natürlich, ein anderes Buch, was mich hier sehr interessiert, ist die Kantsche Untersuchung der Kritik der reinen Vernunft. Aber ich erfahre daraus trotzdem nichts. Über eigentliche menschliche Logik. Und ich sehe es immer wieder, es sind dann eigentlich Dinge, wie ich bekam, über Sprachliche
aus. Ist schöner, so Schneeregen.
Deswegen dachte ich, vielleicht ist es ganz gut, wenn man versucht, so etwas, was man sich da eigentlich vorstellt, was man eigentlich erreichen möchte, und das doch vielleicht möglichst unabhängig macht, um so einfärben zu lassen. Und dann war das die nächste Frage. Wenn ich jetzt bezogen auf einen Aspekt innerhalb der menschlichen Logik Aussagen mache, dann läuft das doch darauf raus, dass ich Begriffe verknüpfe, die ich durch die Aussage eben in einen Zusammenhang bringe. Und dann die nächste Frage, wenn ich nun einen hierzu äquivalenten Aspekt finde. Ich kann also, wenn ich zum Beispiel einen komplementären Aspekt finde, dann müsste es möglich sein, die Aussage zu übersetzen, sinngemäß. In einen anderen Aspekt, den komplementären Aspekt, auch bei dieser Transposition, kann es mir passieren, dass ich zwar die verknüpfende Aussage und der Komplementarität,
dass die Begriffe fehlen.
Wäre das dann, weil die Begriffe fehlen. Also, kann ich eigentlich einen logischen Bereich überhaupt nicht transponieren, es sei denn, ich überlege mir, wie eigentlich eine Struktur beschaffen sein muss, die dann mitgeht. So oder so.
Ja,
die wollen ihrem Innenbau verändern. Und das war in dieser Anlehnung an den Begriff des Psychologismus. Könnte mir ein ganzes System von Strukturierten von Gediktheiten. So liefen diese Gedanken damals, ich habe das viel mit dem Frauenkrieg, dass wir, wenn ich,
wann war das denn?
Das war 53.
Alles noch.
Ja. Denn ich sagte mir, gut, ich studiere im Hinblick auf eine Einheitstheorie der Welt. Das kann aber nur eine einheitliche Theorie der materiellen Welt sein. Aber dieses Studium soll nebenher laufen oder soll hauptsächlich laufen, bis man erstmal ein Examen gemacht hat. Aber man sollte es im Auge behalten, hier Methoden zu entwickeln. Und eben Methoden über das Denken an sich, denn ich muss erst eine Analyse und eine Kritik menschlichen Denkens anfangen, um dann später zu sehen, wie muss ich ihn eigentlich von der mathematischen Beschreibung werden.
Ja.
Auf den Einheiten der Theorie der materiellen Welt, das ist natürlich nicht umstritten. Und man wird dann natürlich gleich so abserviert, wie es Herr Drieschner machte, obwohl ich mir die Jacke nicht anziehe. Hier ist auch viel dummes Zeug passiert worden.
Ja, klar.
Aber man hat auch sehr ernste Bemühungen gehabt. Ich denke hier an Einstein, ich denke an Heisenbergs sogenannte Weltformel.
Ja.
Das sind schließlich ernsthafte Bemühungen. Auch die ganzen Bemühungen, Elementarteilchen einheitlich verstehen zu wollen, laufen darauf hinaus. Und natürlich wird, ist natürlich andererseits sehr schwierig, hier überhaupt etwas zu machen. Tatsächlich sind diese ganzen Bemühungen bisher eigentlich immer wieder gescheitert. Sei es aus logischen Gründen, sei es, dass es nicht einfach die Erfahrung nicht gibt oder dass irgendwelche Brüche auftreten. Und das natürlich auch, das kann übrigens mit dieser von mir stammenden Theorie auch passieren. Aber das spielt zunächst mal gar keine Rolle, wenn es nur erst einmal durchdacht worden ist. Und wenn man den Sprung findet des indirekten Schlusses von, wenn ich überhaupt einmal unterstelle, dass es eine einheitliche Beschreibung dieser Welt
überhaupt geben kann, ja.
Nicht? Wenn das erstmal, nehmen wir an, die Beschreibung selbst wäre falsch, dass da jetzt irgendwas nicht stimmt.
Ja.
Das ist vollkommen gleichgültig, wenn man nur erstmal weiß, es kann eine, wie auch immer geartete, einheitliche Beschreibung geben.
Also.
Und diese Welt ist nun mal eine Einheit.
Ja.
Dann könnte man natürlich sagen, gut, das wissen wir, wenn es mir jetzt gelingt, eine Transzendierung durchzuführen, mithilfe solcher Methoden, dann wäre ja eine riesige Aussagemöglichkeit gegeben, denn jetzt könnte man die Strukturen auffinden, die man eben braucht, gewisse Dinge im transzendenten Bereich zu verstehen, zu beschreiben, und so unter Umständen völlig unabhängig davon,
also, ob
das Sprungbrett nur eine wahrhafte Theorie, eine einheitliche Theorie dieser Welt ist oder nicht.
Ja, also kann man eigentlich sagen, dass sie gerade dadurch diesen Erfolg bekommen hatten, dass sie sich eigentlich nicht um das Bestehende gekümmert hatten, sondern erst alles erstmal in Frage gesetzt hatten,
genau,
und überhaupt über das Denkmal nachgedacht haben.
Erstmal das und dann bei dem Konzept. Das sehen Sie zum Beispiel schon aus meinen Konzepten.
Ich habe
mehrere Konzepte erst aufgestellt, die sich verändert haben.
Aha.
Das erste Konzept war ungeheuer naiv, das stammt aus dem Jahr 42. Und dann das andere Konzept, das zweite, das war auch sehr naiv aus dem Jahr 47. Da glaubte ich, dass vom Fakultätsbügel heraus, weil ich doch für die Chemie so engagiert bin, ein chemisches Modell der Welt zu finden, des Lebens. Das war sehr naiv. Und dann kam wieder ein Entwurf aus dem Jahr 49, der dann aber auch ziemlich mangelhaft war. Dann kam ein Entwurf, die habe ich noch alle da, aus dem Jahr 51, und das hatte schon Hand und Fuß, aber es war eigentlich ein rein physikalisches Konzept. Also ein Entwurf, wie es von Weizsäcker auch gemacht hat, wie es eigentlich sein sollte. Aus dem Jahr 51, und dann sagte ich mir, das hat so überhaupt keinen Wert. Ich meine, man sollte erstmal wirklich Physik studieren, dass man die Methoden beherrscht und keine weiteren Konzepte machen. Jetzt sollte lieber erst mal Gedanken über die Logik der Aussage selbst machen. Und dann schuf ich 54 das Konzept, nach dem ich heute noch arbeite. Das physikalische Konzept und dann die quantitative Methode in andere Bereiche.
Ja.
Ich eigentlich sagen möchte, das physikalische Konzept, das ist eigentlich durch. Das könnte bald abgestimmt werden. Und dabei ist es dann geblieben. Immerhin habe ich 12 Jahre von 42 bis 54 gebraucht, um an das Konzept zu kommen.
Ja.
Allerdings habe ich dann auch schon dem jeweiligen Wissensstand entsprechend aus der Physik her schon mal versucht, eben Ansätze zu finden. Und dieses ging dann schon auf das Jahr 49 zurück, denn mir wurde erstmal klar, dass eine einheitliche Beschreibung der Welt eine Beschreibung der Letzteinheiten sein muss. Zweitens muss diese Beschreibung eine Feldtheorie sein, das war auch bekannt. Und man sollte von der allgemein verbindlichen Eigenschaft ausgehen, nämlich der allgemeinen Gravitation.
Ja.
Und wie man die ersten Schritte unternehmen sollte, das weiß ich, das habe ich im März 49.
Das haben Sie dann von Einstein wahrscheinlich dann.
Das kam erst später.
Ah, ja.
Dass es eine Strukturtheorie werden muss, war mir auch klar.
Ja.
Und dann Ende 49 kam die Publikation von Einstein.
Ja.
Da sagte er, du liebe Zeit, da bist du zu spät gekommen. Dann hat das ja jetzt schon. Dann hatte ich sehr intensiv 49 Mathematik und Physik studiert, 50 die Sache weitergetrieben und bin dann aber auch ganz systematisch vorgegangen und habe immer mein feldphysikalisches Konzept weiterentwickelt dem jeweiligen Wissen. Ich habe zum Beispiel zunächst mal 49 mit der ganz einfachen Mechanik angefangen. Mechanik des starren Körpers, erst Einpunktmechanik, Vielpunktmechanik, Mechanik des starren Körpers. Dann habe ich die elastischen Bindungen zugelassen, der Punkte, aber vom Molekülbegriff noch gar nicht.
Also Sie haben sich praktisch das, was eigentlich damals schon bekannt war, nochmal neu vorgestellt.
Nein, ich habe erst das einfach als Studienpensum ging ich von der Mechanik des starren Körpers weg zur Vielpunktmechanik der unverbundenen Punkte, das heißt zur Theorie der Thermodynamik, das war der ungeordneten statistischen Bewegung, dann die statistisch ungeordnete Bewegung mit Vorzugsrichtung, konstanter Vortrieb, das heißt Theorie der Strömung, da habe ich Aerodynamik, Hydrodynamik gemacht, dann die Theorie der Vorzugsrichtung mit wechselndem Richtungssinn, das heißt die Theorie der Wechselströme, also die Akustik, dann folgerichtig an die der Verdichtungs- Könnte ich mir vorstellen, dass die Kräfte...
Also nochmal, was sind die Kondensorflüsse, die Zonen?
Wir hatten doch diese metrischen Strukturflüsse untersucht, diese Fluktoden, die nun ineinander greifen, für ein ganzes System. Und wenn der Anfangszustand wiederhergestellt wird, dann ist das Ding periodisch und dann ist es stabil. Erst wenn der Anfangszustand aus irgendwelchen dann kommt es zum Zerfall. Und das kann nach verschiedenen Perioden umlaufen sein. Dann streut das um einen Mittelwert. Aber wenn jetzt solche Flüsse durch alle drei Strukturzonen durchgehen, dann wäre es ja denkbar, dass hier sehr starke Kräfte auftreten, denn hier haben wir ja im Grunde genommen die relativistische Basisdynamik. Ist sie bereits.
Wie hat man das zu verstehen, wenn die durch diese Zonen durchgehen, die Flüsse, also rein bildlich?
Ich kann mir das im Raum vorstellen, das Ganze ist ja ein mehrdimensionales Gebilde.
Also eine Flüsse, die durch eine Zone geht, die einfach
Zum Beispiel durchgeht? Zwei Zwei Flüsse tauschen sich aus.
Ja.
Die bilden einen solchen Simplex.
Ja.
Ein einfacher Strukturzustand, der umgeben ist mit diesen Schirmfeldern. So. Und nun, wenn jetzt mehrere, also solche Protosimplexe, besetzen jetzt die Zonen.
Ja.
Allerdings mit verschiedener Ladung.
Ja.
Zum Beispiel, der Zentralbereich wird in dritten Potenzen besetzt. Das heißt, da klappert erst den ersten Protosimplex, der eben über dieser Grundstruktur, der Gerüststruktur liegt, wäre eine Einheit. Im zweiten ist es bereits ein Gefüge aus 2 hoch 3 gleich 8 Einheiten, die jetzt verschmolzen sind.
Ja. Ja.
Das heißt, 8 Protosimplexe sind in einem solchen Austauschkontakt. Nicht wahr? Die bilden jetzt eine Einheit. Der nächste, die nächste Ladung wären bereits 27, nicht wahr? Dann hätten Sie es jetzt schon besetzt mit kleinen n gleich 1 plus 8 sind 9 plus 27 sind 36 Einheiten wären das schon.
Ja.
Also beim Proton ist es 0.
Ja.
Nicht? Und jetzt haben wir eine zweite Zone, da erfolgt die Ladung quadratisch, die quadratische Ladung.
Ja.
Da geht es los mit 1, 4, 9, 16. Während die dritte Zone, das ist die lockerste Zone, da sind die Ladungen linear 1, 2, 3, 4 zusammenhängen und so weiter. Und nun stehen diese Gebilde wieder untereinander in Wechselbeziehung zwischen den Zonen durch. Da können zum Beispiel Strukturflüsse, metrische Strukturen ausgetauscht werden, denn alle diese Strukturen stehen wieder in inneren Zusammenhängen.
Also ausgetauscht, muss ich mal fragen. Ausgetauscht ist nur in der Deformation, ja?
Welche ist eine metrische Deformation, die wir als Kondensation beschreiben.
Ja, ja,
das hat übrigens Emde sehr gut gefallen. Der sagte, dieser Kondensatorbegriff, das war der Herrliche. Der sagte, können wir regelrechte Topologie machen, so wie Höhenlinien. Liegen, da ist eine Partikel. Also er sagte, das sieht alles so schön aus. Und dann auch diese drei reellen, drei imaginären, das gefällt mir einfach gut, sagte er noch. Nicht? Und dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Austauschkräfte von metrischer Struktur, die hier ganz stark wirken, ist ja ganz starke Krümmung, gegen die zum Beispiel die Gravitation, das ist ja praktisch
überhaupt nicht. Ist ja gar nicht wahrnehmbar fast.
Aber das sind ja ganz, ganz starke Krümmungen, auch in verschiedenartigen metrischen Gegenden sozusagen. Und dann gibt es welche, die dann in die Zeit greifen, andere, die aus dem Raum rausgehen und so.
Ja.
Dann könnte ich mir vorstellen, dass jetzt diese Zonen, während diese drei Zonen, die konzentrisch sind, die sind nun höchstwahrscheinlich so gebunden, wenn hier die Kopplungskonstante fast 1 ist.
Ja.
Und wenn weiter vielleicht das räumliche Kraftgesetz linear mit dem Abstand geht, dann hätten Sie ja genau die Verhältnisse, die Sie in dem Quarkmodell haben. Nämlich, Sie können versuchen.
Je größer der Abstand, umso stärker die Bindung.
Umso stärker die Bindung, das geht gar nicht anders. Man kann das aber bloß auseinanderziehen.
Ja.
Ich glaube, man wird es nicht kaputt kriegen. Wenn man es kaputt kriegt, dann werden wahrscheinlich irgendwelche anderen Schauer von Partikeln, wenn ich es aber auseinanderziehe, dann wird ja die reingegebene Energie wieder frei.
Ja, ja.
Das muss ja wieder zusammen, weil das ja ein linearer Prozess ist, so ein quadratischer, kubischer Prozess, das ist noch stärker. Nicht wahr? Und dann wird natürlich jetzt die Energie, die aufgewendet wurde, die muss ja jetzt wieder rauskommen.
Ja.
Und zwar in der wahrscheinlichsten Form. Da aber im Fall eines Baryons die Baryonenzahl erhalten bleibt, wird die Energie rauskommen in mesonischer Form. Und das sind zwangsläufig Hadronen. Skalare Hadronen. Das geht nicht anders.
Ja.
Und es werden dabei allerdings auch Leptonen, also Elektronen, Mu-Mesonen entstehen, wenn es gruppentheoretisch notwendig ist, die aber in der aufregenden Hitze des Gefechts wahrscheinlich nicht so wahrgenommen worden.
Ich habe noch eine andere Frage. Jetzt was mich noch verunsichert ist, Sie haben doch die Möglichkeiten einmal der Spin-Umklapp-Vorgänge, die sich fortpflanzen im Raum, und dann haben Sie die Deformation der Spinzellen praktisch doch, nicht?
Moment, mal genau auseinander, was Sie damit meinen. Also erstmal Spin.
Also einmal haben Sie diese Jedes Metron hat einen
Spiel. Ach so, ja, ein Umlauf sind, könnte man oder Umlauf sind. Weil es Flächen sind.
Ja.
Aber wenn Sie als letzte Einheit eine Strecke haben, dann fällt das weg.
Ja, ja gut,
aber gut, lassen wir mal Flächen so. Kann, ja. Wenn man
Umlauf also gut, wir haben
also ich meine jetzt den Leerraum.
Ich meine jetzt überhaupt, was der Unterschied ist, und zwar in der physikalischen Auswirkung dann. Wenn Sie die Umklappprozesse haben, dieser Metronenspiene, und die Deformation.
Ja, da habe ich die Deformation, die erscheinen dann als das, was wir eben solche metrischen Strukturen nennen, die vom
Vorraum abweichen. Ach, das ist also, das ist die Zusammenfassung, die Summe dieser ganzen
Prozesse. So, wenn Sie jetzt einen solchen Metronenspiene, denken Sie sich mal, die Metronen werden so kleine Quadrate
berechnet,
das wäre hier ein Netz.
Ja, ja, sicher, das ist
und klar, die deformieren das jetzt und bilden das Netz jetzt
ist klar.
Auf die Tischplatte ab, diese Verdichtung der Metronen, also diese metrische Deformation einer anderen Dimension. Und da haben wir ja diese zwei Möglichkeiten, X5, X6 und X4, und das eine, aber jedes Metron, ich meine die Metronenzahl bleibt konstant.
Ja, sicher.
Die Isometrie ist erhalten, gilt ja. Und nun könnte ich mir auch vorstellen, wenn ich den Leerraum habe, wo überhaupt nichts drin ist, dass dann sich all das aufhebt, ich habe eine völlig isotrope Nullstruktur des Spiels, könnte ich mir vorstellen, dass dieses Orientieren von Metronenspielen, das hat physikalisch wahrscheinlich überhaupt keine Bedeutung.
Ja.
Aber es hat eine ganz große Bedeutung in Bezug auf die Kosmogonie der Materie schlechthin.
Ja.
Denn ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen eine Präformation voranläuft, eine Aktivierung des Leerraums. Hier passiert jetzt was, hier vollzieht sich ein Schöpfungsakt. Und dass dann Metronenspiele umklappen und das Ganze schon aktiviert worden ist. Und dass nun der gruppentheoretischen Struktur, dem quantentheoretischen Gedanken entsprechend jetzt hier etwas verwirklicht. Wenn das nun
also was die Deformation macht, ist was macht die Deformation?
Und zwar, wenn Sie sich mal den Fundamentaltensor, Fundamentalselektor in dieser Schreibweise vorstellen, dann ist der Fundamentalselektor im R6 hermitisch. Beschreibt also im Grunde genommen infinitesimal gesehen eine Riemann-Geometrie.
Ja.
Aber dieser Fundamentalselektor ist die Funktion von drei sogenannten Gitterkernselektoren. Das kommt im zweiten Band, der ist aus der kosmologischen
Sie haben es schon mal angedeutet,
Oder ich habe eine Polymetrie, denn diese Gitterkerne in ihrer Spur, in ihrer Iteration bilden jetzt maximal 3 mal 3 gleich 9 mögliche Fundamentalselektoren.
Ja.
Für die gibt es aber keine Vorschrift der Hermetizität. Das heißt, ich habe zwar ein hermetisches Kompositionsfeld als Funktion von 2, 6 oder 9 Partialstrukturen metrischer Art, die nun wieder Invariante bedeuten auf irgendeine gruppentheoretische Struktur, die aber nicht hermetisch sein können. Wenn ich nun das Kompositionsgesetz suche, ich habe es ja angegeben, das ist dieser Fundamentalkondensator, der dann die Summe ist aus diesen Häuschenmatrizen, wie es immer, wo Sie mal sagten, das sieht aus wie Marsphysik. Da hatte ich doch da vor Jahren mal die ganze Tafel vorgeschrieben. Wollen immer diesen eckigen Klammern, diese beiden Indizierungen oben, denn die Wirkungssignatur und unten, Sie haben jetzt verstanden, wie das zusammenhängt. Gut, das ist die Summe, aber die antihermitischen Anteile müssen zusammengenommen die Nullmatrix geben, weil das Kompositionsfeld hermitisch ist.
Ja.
Nun ist aber die Hermetizität eines solchen Partialstruktur hängt nur von der Basissignatur ab. Die kontravariante Signatur oben kann ruhig antihermitisch bleiben, weil das ja auf diese kovariante Spaltung keinen Einfluss hat. Sie spalten ja nicht den kontravarianten Tensor, mit dem sie die Index Transposition vornehmen. Verstehen Sie?
Ja, ja.
Nun kommt dabei raus, wenn das konsequent durchrechnet, dass in der Natur diese antihermitischen Partialstrukturen Konstante sind. Das heißt, das Verschwinden der Summe der Kondensoren, das heißt, versteht sich von selbst, ist nämlich konstante Glieder,
also keine Krümmung,
konstante Glieder, die eigentlich gar keine Bedeutung haben, die wegtransformieren können, die aber offensichtlich Man kann sagen, dass die wieder mit den Methoden spielen, zusammenhängen und jetzt den Raum präformieren für die Partialstrukturen. Und dann erst kann sich das Ganze verwirklichen im Sinn eines Kompositionsfelds. Das das dann eben als metrische Deformation erscheint, und diese metrischen Deformationen haben immer ihr euklidisches Gegenstück.
Ja, das ist
zwei die Kompression. Mindestens zwei stehen in Wechselbeziehung, machen einen Austausch. Ja. Also, das immer hin und her läuft, das Maximal und Minimal sich austauschen, das ist der Grundfluss, der elementare Grundfluss, den meine Frau Fluchton getauft hat. Nicht? Und so kommt und erst die materielle Eigenschaft der Trägheit kommt erst durch diese Wechselbeziehung in Protosynthese zu einem Flugton zustande, weil nämlich der Vektor der zyklischen Bewegung, wenn so das spielt ja immer um die Zeitachse, weil dieser Vektor oder Eigenvektor immer normal verlaufen muss zum Vektor der Weltgeschwindigkeit. Und wenn Sie nun den Bewegungszustand im R3 eines solchen Systems verändern, dann würden Sie nach der Lorentz-Matrix eine Drehung vornehmen. Eine Drehung, die die Orthogonalität stört.
Ja.
Und nun wird Widerstand geleistet, die neue Orthogonalität wird eingestellt, dem neuen Wesens entsprechend. Und das erfahren wir Menschen als Trägheitsgegenstand. Und das ist natürlich immer konform läuft, das grundsätzlich. Weil ja das Primäre, der Prozess in X5, X6 ist ja aber als Gravitation ausdeutbar ist.
Wie läuft das nochmal? Weil das Primäre?
Der primäre Kondensationsprozess geht immer von X5 und X6 aus und bindet dann Raum oder Zeit ein. Je nachdem,
Und deswegen ist der immer mit,
immer mit Gravitation verbunden. Das heißt, untrennbar ist das Phänomen Gravitation mit dem Phänomen Trägheit verbunden. In Wahrheit sind es aber zwei ganz verschiedene Vorgänge.
Nur wegen dieser Kondensation.
Es sind in Wahrheit verschiedene Vorgänge, die aber ganz unweigerlich und untrennbar verbunden sind, sodass eine Äquivalenz gegeben werden kann. Und zwar im Bezug auf dieses Kompositionsfeld erscheint das auch immer als identisch. Erst durch die Partialstrukturen sieht man ja eigentlich, sind das ja verschiedene Ursachen.
Das wäre zum Beispiel
Noten, da arbeite ich mal mit der Kosmogonie der Materie zu befassen.
Ja.
Was passiert da eigentlich? Weshalb realisiert sich eine gruppentheoretische Struktur mit einer ganz bestimmten Helizität des Flussaggregates zur Zeitachse? Weshalb trägt die Antistruktur nur aus gruppentheoretischen Gründen auf. Denn wenn ein racemisches Gemisch sozusagen.
Was heißt racemisch?
Das ist aus der Zuckerchemie ein Gemisch aus gleichen Teilen optisch aktiver Enantiostereoisomerer Zuckermoleküle. Das nachher, Sie haben ja rechts und links drehen.
Ja, richtig.
Und Sie kennen das ja. Ein racemisches Gemisch. Ja. Und ein solche Gleichverteilung, also im Sinne eines racemischen Gemisches von Galaxien und Antigalaxien, ich muss offen sagen, daran kann ich nicht glauben. Denn wenn das so wäre, dass eben die Materie und Antimaterie sich gleich verteilt,
dann würde es viel häufiger Katastrophen geben.
Ja, vor allem. Es müsste dann im Halo der Galaxien, weil ich den Raum hinaus Gase geben,
zum Beispiel Wasserstoff und Antiwasserstoff. Das heißt, zwischen den Galaxien
müssten Flächen unheimlich intensive Quellen vorhanden sein. Und die hätten übrigens nicht mal aufgesehen.
Sicher, ja.
Das hat man auch nicht. Wenn das aber ist, Frage, warum entstehen in unserem Universum auf irgendeine Weise die Materie, in der zu unserer Zeitachse entsprechend positiven Helizität. Wenn ich also den gesamten Umlauf sehe, der läuft dann parallel der Zeitachse. Das nenne ich Zeithelizität. Wir haben dann noch eine Raumhelizität und eine Isohelizität.
Was die Isohelizität?
ISO, das bezieht sich auf ISO-Spiel.
Das
sind so Begriffe,
ich auch so Schraubungen.
Das kommt dann nochmal. Das ist ein Schraubungssinn. Aber warum entsteht nun eigentlich bloß Materie in diesem alten Sinn? Wo bleiben nun die dazu entgegengesetzten Quantenzahlen? Die Antimaterie. Ist der Schöpfungsakt in der Raumzeit eigentlich eine Trennung. Ich
wundern, dass der Koffer plötzlich so leicht ist.
Von Strukturidee. Dass der eine Schöpfungsakt, der Vernichtungsakt in der Antiraumzeit ist. Oder wie soll man das sehen? Ist es vielleicht wirklich so, wie in der Schrift Postmortale Zustände erwähnt wurde, dass unter Umständen die spiegelsymmetrische Anti-Area eine Antiraumzeit bildet und dass die kosmogonische Anfangsphase der alten Raumzeit die eschatologische Endphase der anderen ist?
Ja, dann hieße das aber, das ginge alles auf die Zeitkoordinate zurück.
Ja, weil die Helizität und die Struktur, Antistruktur nicht ein solcher Zeitprozess ist.
Ja.
Das ist eine Spiegelsymmetrie. Ich finde das ganz interessant, vor allem, dass hier in die Betrachtung Begriffe wie Sphärentrinität und Eschatologie.
Ja.
Aber hier schreiben sie es doppelt.
Ach ja, das ist also wahnsinnig interessant alles. Wenn man das.
Was wir uns jetzt machen müssen, von Ludwig, damit tun wir vielen Leuten großen Gefallen, wenn uns mal zusammensetzen und sollten zur Schrift postmortale Zustände ein.
Ich habe ja einen ersten Versuch schon mal gemacht.
Das machen wir mal zusammen.
Das wird aber zu lang. Das geht, also man kommt da in Deibels Küche.
Es darf nicht zu lang. Man muss sich schöne Bilder ausdenken. Ich denke zum Beispiel an diese Filmblöcke. Das kann sich total
lösen.
Das gibt ja so viele andere Dinge. Mein Gott, das
ach, natürlich.
Er sagte mir, das Ding ist wie ein Kabel in einer Verteilerdose. Und sagen wir mal, hunderte von anschließen. Zum Beispiel diese Sache mit dieser N-Gramm-Transkription.
Ja.
Das ist doch eigentlich eine feine Sache. Und Senkowski, der sagt in seinem Vortrag, ist es unglaublich, was man mit diesem Bild alles machen kann. Das hat auch Hastedt gesagt.
Na ja, sicher, ja.
Nicht? Hastedt, der fragte auch, das was in Englisch scheint, ja, zunächst mal auf Deutsch.
Ja.
Nicht? Aber Senkowski sagt, es ist unfassbar, was man damit machen kann.
Ja, ja, klar, das haben Sie ja aber auch schon angedeutet in der Schrift. Nicht? Sie haben ja wenigstens für die Parapsychologie alle Gebiete mal kurz gestreift und gesagt, was, wie man alle Dinge verstehen könnte eigentlich im Prinzip.
Wenig
es ist 10 nach 2 schon.
Ja, da müssen wir verschwinden, Herr von Ludwiger.
Ja.
Sagen wir, haben Sie eigentlich viele gehört? Das rutschte mir damals bei dem MBB-Kolloquium, als das so lange dauerte, 76 so raus. Das ging doch bis über 8 Uhr raus. Und da rutschte mir so, dass es auf dem Tonband ist, das war das noch zu hören. Ich glaube, es war nicht. Oder kam das so, dass ich es mir gemerkt hatte, das wurde so spät und Dr. Herrmann sagte, so spät ist und mir rutscht das so raus. Naja.